Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier.
Vielen Dank, schönen guten Tag.
Frau Heselmeier, ich weiß nicht, worum es heute geht. Sie haben mich nicht informiert. Ich bin genauso schlau wie jeder andere, der uns jetzt zuschaut. Was machen wir denn heute?
Wir lassen heute ein wenig die Slow Wine Revue passieren, auf der ich letzte Woche war. Ich hatte mal wieder das Vergnügen und war als Einkäuferin eingeladen. Und ja, was mir ganz, ganz besonders wichtig ist, was ich wirklich mal hervorheben möchte, ist, es geht ja nicht immer nur um die Weine, um die Produzenten, die wir besuchen, die Weine, die wir dann verkosten dürfen und was wir dann an Stories dazu hören und, und. Dieses Mal gab es an einem der Abende in einem Lokal in Bologna ein Workshop-Dinner für alle Teilnehmer. Also wir waren tatsächlich an dem Abend so circa 100 Teilnehmer in dem Restaurant. Wir wurden über, ja, an verschiedene Tische verteilt und jeder Tisch hatte ein eigenes Thema. Ganz groß war natürlich die Überschrift Nachhaltigkeit, Slow Wine und so weiter. Slow Wine ist ja eine Unterorganisation der Organisation Slow Food. Und es gibt auch hier in Deutschland die Slow Wine Deutschland, die sich gebildet und gegründet hat. Ja, und an unseren Tischen saßen halt wirklich Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also jetzt nicht nur Einkäufer und Importeure, so wie ich es bin, sondern auch bei mir zum Beispiel saß jemand von der Slow Wine Deutschland, was ich auch total spannend fand. Und es saßen auch Menschen dort, die Wein produzieren und natürlich dann auch die Diskussion in den Raum warfen, wie sollen wir noch nachhaltiger produzieren? Welche Möglichkeiten haben wir noch? Was können wir noch verbessern? Ich meine, das wissen die natürlich selber am allerbesten, aber es ist natürlich auch wichtig, dass man dann den Verbraucher mit ins Boot holt und ihn auch informiert, was das für Konsequenzen hat letztendlich, dass es sich möglicherweise auf den Preis auswirkt, worüber wir ja auch schon des Öfteren gesprochen hatten, gerade wenn es dann eben biozertifizierte Weine sind oder jetzt die nächste Stufe, da wird man ja öfter nach veganen Weinen gefragt. Ja, dann hatten wir bei uns am Tisch auch noch Techniker sitzen, Ingenieure, die natürlich auch jede Menge dazu beitragen konnten. Und so ist dann eine ganz, ganz tolle Diskussion entstanden. Jeder Tisch hatte auch einen Moderator bzw. eine Moderatorin, die dann wirklich mal versucht hat, so das Gespräch in Gang zu bringen, die das Hauptthema bzw. das eigentliche Tischthema nochmal kundgetan hat. Bei mir am Tisch war das Thema für unsere Gruppe Nachhaltigkeit in der Kette, nämlich Produktion über die Verpackung bis hin zum Transport. Was kann man da alles machen? Und ich meine, wir wissen ja alle, Flaschen, Glasflaschen sind richtig, richtig schwer. Und ich kann auch ein Lied davon singen, gerade wenn ich dann Kundenbestellungen habe, wo es dann vielleicht nach Norddeutschland geht oder nach Bayern oder wo auch immer. Ich habe mich jetzt für einen Dienstleister entschieden, wo es nicht nach Gewicht geht, sondern nach Paketgröße. Sonst würde ich arm werden.
Das
Ich
will ja
kann
niemand.
das ich kann das
Mich
dann nicht
mal
100.
kurz dazwischen grätschen, weil Sie ein Wort genannt haben, was also bei mir immer eine Frage auslöst. Was ist denn veganer Wein? Also veganes Leder ist Kunstleder, habe ich inzwischen gelernt.
Ja,
Finde ich
genau.
ja total albern. Entweder es ist Leder oder es ist kein Leder. Kunstleder ist irgendwie chemisch hergestelltes Leder, veganes Leder. Ich weiß gar nicht, was das sein soll oder wie das hergestellt wird. Aber was ist denn veganer Wein? Wein ist doch ein Kunstprodukt, vor allem wenn es Bio-Wein ist, dem ja nicht hinzugesetzt wird, der nicht, also wenn die Trauben reifen, gespritzt wird. Was ist veganer Wein?
Ja, zunächst einmal haben Sie natürlich vollkommen recht. Wein ist ein Produkt, das aus einer Pflanze oder einer Obstsorte gewonnen wird, der Traube. Und die wird gepresst. Wir haben aber, wenn wir dann den Most im Tank haben, dann haben wir ja alle möglichen Teile noch drin. Da sind noch Reste von Kernen, Reste von Schalen und das sind so kleine Schwebeteilchen. Und die möchte natürlich niemand in seinem Weinglas haben. Das sieht irgendwie nicht so wirklich ästhetisch aus. Und dann wird der Wein geklärt im Tank. Und dazu bedient man sich eines tierischen Mittels. Und das ist Eiweiß. Das hat sich sehr bewährt, weil es eine sehr, sehr kostengünstige Geschichte ist. Wir brauchen also für so einen Tank, brauchen wir ungefähr 2 Eiweiß, um dann diese ganzen Trübstoffe, das Eiweiß bindet diese Trübstoffe und zieht die nach unten. Und dann haben wir oben halt wirklich nur noch diesen klaren Wein, ohne irgendwelche Trübstoffe, ohne irgendwelche Reste von Schalen oder Kernen. Jetzt gibt es ein Alternativmittel, das ist irgendeine Erde, ich weiß aber auch nicht mehr genau was, das habe ich schon wieder vergessen, aber es ist ein pflanzliches Mittel, mit dem man alternativ dann den Wein klären kann. Ist ein bisschen teurer und das macht dann den Wein eben vegan.
Gut, was die Nachhaltigkeitskette anbelangt, ist es ja so, wenn ich mir jetzt einen Winzer vorstelle, der seinen Wein von A nach B transportiert, das kann er nicht mit dem Ruderboot machen in aller Regel, es sei denn, die Landschaftsverhältnisse sind so. Also die meisten werden dann halt einen LKW benutzen, um da die Weinflaschen oder die Weinfässer wegzutransportieren. Und so ist es dann natürlich auch, wenn von Italien nach Deutschland der Wein kommt, der kommt eben in aller Regel nicht mit dem Frachtschiff, was ja auch mit Diesel betrieben wird, mit Schweröl betrieben wird, sondern eben mit dem LKW oder mit der Eisenbahn. Und auch die Eisenbahn ist nicht total nachhaltig. Also wir haben
Ja.
immer ein Transportproblem, das nicht optimal gelöst werden kann, glaube ich, ne?
Ja, das ist korrekt. Ich meine, es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele E-Fahrzeuge, wo wir dann schon wieder ein bisschen nachhaltiger sind. Also Fakt ist, dass wir das wohl niemals so ganz ausschließen können. Das Problem haben wir ja auch innerhalb von Deutschland. Wir sind ja auch teilweise in Regionen, wo wir ganz einfach nicht mit dem Fahrrad losziehen können, um irgendwelche Produkte zu holen. Die müssen ja alle irgendwie in den Supermarkt geschafft werden. Und von daher müssen wir irgendwo immer mal in so einen kleinen sauren Apfel beißen.
Aber drüber nachzudenken, wie man das alles minimieren kann, ich glaube, das schadet ja nicht.
Genau, also ich denke mal, hundertprozentig werden wir es nie hinbekommen. Aber dass man zumindest mal so kleine Stellschrauben hat, an denen man drehen kann, an denen man was bewegen kann, um dann eben ein klein wenig nachhaltiger, ein klein wenig umweltfreundlicher zu werden. Und das ist ja in vielen Fällen, gerade wenn wir so an diese gigantischen Mengen von Waren denken, die tagtäglich verschoben werden. Da ist ja jede kleine Stellschraube, die ist ja schon ein gigantischer Erfolg.
Also ich habe hier vor einiger Zeit ein Gespräch mit Hilke Maunder geführt über Frankreich und über die Situation, wie man sich dort ernährt. Und sie sagte, dass in vielen Supermärkten es geradezu eine Ehre ist, zum Teil auch Pflicht, lokale Anbieter zu berücksichtigen. Und ich erlebe das auch hier, wo ich lebe in Bayern, dass in den Supermärkten es immer lokale Anbieter gibt, die dort ihre Produkte verkaufen, ob es ein Bauernhof ist, der Eier liefert oder ein anderer, der Gewürze herstellt
Ja, oder
oder
Kartoffeln,
Honig
Obst und
produziert.
so weiter.
Genau. Also da passiert schon viel.
Ja,
Und
ja.
klar, wenn das dann mal 10 Cent mehr kostet, das ist für viele dann schon bitter, die nicht finanziell so gut gestellt sind. Und davon gibt es ja sehr viele leider in Deutschland. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch gesund und auch die Erzeuger müssen ja leben. Es ist ja nicht immer Ausbeutung, die da bezahlt wird, sondern tatsächlich bessere Qualität.
Ja, tatsächlich Handarbeit, Passion zu dem Business, zu dem Betrieb. Und das sollte irgendwo belohnt werden. Vor allen Dingen, wenn es wirklich gut für unseren Körper ist, der ja möglichst lange leistungsfähig bleiben soll.
So ist das. Apropos leistungsfähig, kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Bevor wir zu meinem Lieblingsthema kommen,
Ja.
gab es neue Erkenntnisse hinsichtlich alkoholfreier Weinprodukte.
Ich habe keinen gefunden.
Das ist bitter.
Ja, ich weiß. Es tut mir auch sehr leid.
Gut, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe in meinem Telefon einen Schrittzähler. Und wenn ich auf so einer Messe bin, wie Sie sie jetzt beschreiben, dann laufe ich da immer wahnsinnig viel rum. Bringt ja auch nichts, zur Messe zu fahren und dann irgendwie nur in der Ecke rumzusitzen. Und ich stelle immer fest, ich laufe da irrsinnig viel. Mehr als 10.000 Schritte, weit mehr als 10.000 Schritte. Sie sprechen von einem Workshop-Dinner und da klingeln natürlich alle Alarmglocken bei mir und ich frage mich, was isst man denn in Bologna? Was haben Sie uns denn heute als Rezept mitgebracht?
Ganz, ganz faszinierend ist ja, wir hatten Bologna bzw. die Emilia-Romagna schon öfter als Thema. Und was ja wirklich faszinierend ist, hier haben wir quasi das Beste aus zwei Welten. Die Region heißt ja Emilia-Romagna und Bologna ist quasi die Grenze zur Romagna. Also alles, was westlich von Bologna ist. Das ist Emilia. Und das ist dann auch noch weiter im Norden. Die Region, die zieht sich ja so ein bisschen von Nordwest nach Südost. Und alles, was eben, wie gesagt, nordwestlich von Bologna ist, da haben wir noch mehr so die etwas deftigere Küche mit viel Butter und Schwein. Und auf der anderen Seite, Romagnolo nennt sich das, da geht es dann mehr so Lammfleisch und Olivenöl technisch weiter.
Schön.
Ja, also wie gesagt, das Beste aus zwei Welten. Und Bologna nennt sich ja auch La Grassa, die Fette. Wir haben ja dort die Mortadella, die man dann sehr, sehr gut als Vorspeise machen kann. So Antipasti, so ein paar kleine Häppchen. Ja, aber was kommt noch aus Bologna? Wir hatten schon mal als Rezept das Ragout. Und heute habe ich gedacht, machen wir mal ein bisschen was Leichteres, nämlich die Tortellini mit Spinat- und Ricotta-Füllung.
Okay.
Und da habe ich ein sehr, sehr schönes Rezept herausgesucht. Da werden die Tortellini, nachdem sie gegart wurden, in einer Nussbutter geschwenkt. Also Butter mit Nüssen in der Pfanne erhitzen, wobei ich da auch keine Butter nehme, sondern lieber mein heißgeliebtes Olivenöl. Und darin dann die Tortellini so ein bisschen schwenken, ein paar Salbeiblättchen dazugeben, das Ganze dann nett auf Tellern anrichten, geriebenen Parmesan drüber geben, noch ein paar Basilikumblättchen, dann haben wir ein nettes Gericht, nachdem wir ja vorher schon ein bisschen Mortadella und so Oliven und so weiter zu uns genommen haben, so als Magenöffner quasi. Da haben wir dann mit den Tortellini ein wirklich sehr, sehr schönes Gericht. Nicht zu schwer, weil die Messe ist ja noch nicht zu Ende. Wir müssen ja noch den Nachmittag durchstehen.
Und gibt es dazu Weiß oder Rotwein?
Dazu passen sehr, sehr viele Weißweine. Sehr gut passt ein aromatischer Weißwein dazu. Ich selber trinke aber sehr, sehr gerne dazu einen Lugana.
Ah, okay.
Den es natürlich auch bei mir gibt.
Dachte ich mir. Alles klar, Frau Heselmeier. Dann, ich weiß, Sie sind gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, wünsche Ihnen gute Besserung. Danke Ihnen, dass Sie trotzdem heute zur Verfügung gestanden haben. Und ich mache mich jetzt ab in die Küche. Ich mache mich jetzt ab in die Küche. Ich mache mich jetzt auf in die Küche
Ja.
und werde Ihr Rezept nachlesen und versuchen nachzukochen. Ich werde dann berichten.
Dann wünsche ich viel Erfolg, guten Appetit.
Danke.
E a presto.
Ciao.
Ciao.